als Konsum, Konsum als Trauer. Oder zu der Veranstaltung, die stattgefunden hat, oder zu irgendetwas überhaupt.
Also ich finde, ein interessanter Aspekt von den Terroranschlägen ist, finde ich, dass eigentlich nur Symbole angegriffen wurde, also Symbole von der Wirtschaft, Symbole also mit dem Trade World Trade Center und des Militärs, Pentagon und der Macht und eigentlich keine Staudämme oder Atomkraftwerke oder sowas angegriffen wurden, sind die wesentlich mehr also Todesopfer gefordert hätten. Also dass die Anschläge mehr symbolischen, also es sind schon viele Leute umgekommen, aber einen stark symbolischen Aspekt haben. Also
das, das stimmt. Wobei ich denke, dass wenn man generell das Phänomen Terrorismus betrachtet, dann ist es eher eine Ausnahme, sondern die meisten Terrorattacken wurden gegen Urlaubsziele oder Urlaube unternommen, wobei man muss auch nicht vergessen, dass die Länder, also die Regionen des Terrorismus im Wesentlichen Urlaubsregionen sind. Ja. Ob wir Korsika, Baskenland, Jugoslawien, Palästina, wenn man will. Ja, Bali, was man auch immer nennt, ja. Das sind auch Kaukasus. Also klassische Urlaubs- und Badeorte. Sri Lanka. Ich glaube, die Verbindung zwischen Terrorismus und Urlaub, ja, ist etwas, was man zu wenig vielleicht reflektiert hat. Beide sind so festliche Aktivitäten im Grunde. Ja, und so Aktivitäten, die weg von der Arbeitszeit und Arbeitsanstrengung und so weiter führen können. Klassische Weltkriege, zum Beispiel der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, hatten zu Schauplätzen industriell entwickelte Regionen, Ruhrgebiet, ja, solche Geschichten, war sozusagen die Gebiete, die am meisten gekämpft wurden. Die neuen Kriege sind so Urlaubskriege, werden geführt an Orten der Erholung in erster Linie in einer festlichen Urlaubsatmosphäre. Diese Analogie zwischen Fest und Krieg, ja, ist halt auch eine parteiische Analogie. Aber ich denke, das hat auch damit zu tun, dass der Tourismus und Urlaub, ja, ist das auch das, was uns ins Jenseits sozusagen die wirtschaftliche Norm und gesetzliche Norm führt. Ja. Das ist etwas, wir sozusagen, wir gehen über den gesetzlichen, über den Arbeitstag und gesetzlich geregelten Raum hinaus. Also der Urlauber und Terrorist. Und das war, denke ich, sehr, sehr gut beschrieben von, obwohl der Roman ist ja nicht so toll, von Uelbeck, die Plattform. Aber gerade diese Verbindung zwischen Sexurlaub und Terrorismus, den er schreibt, ist eigentlich, wird eigentlich nur bestätigt. Urlaub überhaupt. Aber sicherlich, ja, symbolische Ziele. weil das ist sozusagen symbolische Ökonomie ist angesprochen, nicht reale Ökonomie zum Beispiel. Das ist bei politischen Diskussionen immer so, das ist halt so ein Medium.
Aber also ich habe mich gefragt, ob es eigentlich mehr ein, also ob es wirklich ein Medium ist, was das überträgt und ob das nicht eigentlich meistens ähnliche Dinge überträgt. Nämlich eigentlich die Podiumsdiskussion an sich, also die Aussage an der Podiumsdiskussion.
Na gut, ich habe ungefähr, glaube ich, 500 verschiedene Podiumsdiskussionen dann genommen. Und ich kann meine Erfahrung summieren. Ja, es ist halt so, dass wir haben, entweder gibt es ja Podiumsdiskussionen mit sehr gegensätzlichen Meinungen. Von Typ einer vertritt die Ersten und der andere die Zweiten und sie beschimpfen sich. Diese Podiumsdiskussionen sind insofern frustrierend, dass wenn man einen klaren Gegner hat, der dir überhaupt nicht zuhört, sondern auf eine völlig andere entgegengesetzte Meinung festgelegt wird, dann dreht sich die Diskussion ständig im Kreis. Du sagst etwas, der sagt etwas dagegen. Was soll das machen? Was ist das machen? Ja. Weitergehen kannst du nicht. Ja. Man kann im Gespräch weitergehen, wenn man schon irgendetwas festgestellt hat. Ja, dann geht man weiter. Also im Grunde, das einzige Möglichkeit, das man hat, ist zu wiederholen das, was man immer schon gesagt hat. Na gut, dann der andere wiederholt seine Entgegnung hier noch einmal. Und so geht es so eine Stunde lang, dass jeder im Grunde verharrt auf dem Gleichen. Und es ist sozusagen die Wiederholung des immer Gleichen, ja, was daraus kommt. Also wenn die Meinungen wirklich unterschiedlich sind, dann ist es immer eine sehr frustrierende tautologische Veranstaltung, die jetzt daraus kommt. Na gut, dann versucht man das zu vermeiden und nimmt die Leute, die partielle Unterschiede haben. Ja, im Grunde gleiche Meinung sind, aber partielle Unterschiede. Diese Podiumsdiskussion hat einen sehr großen Vorteil, dass man weitergehen kann. Und man kann sagen, ja, das ist so und so, und der andere sagt, ja, ich bin mit Ihnen einverstanden, aber. Er sagt, ah ja, ich bin mit Ihnen auch einverstanden, aber. Ja. Und so geht es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter, entsteht so ein Narrativ für die, die am Podium sitzen. Dieses Narrativ ist irgendwie interessant. Ja. Eigentlich für mich zum Beispiel, wenn ich im Publikum sitze, allerdings stelle ich fest, dass die im Publikum sitzen, gar nicht interessiert sind daran, was am Podium stattfindet und gesagt wird, sondern die im Publikum sitzen, meistens wollen, dass ihre Meinung vertreten wird. Und sie revidieren ihre Meinung auch nicht. Ja? Das heißt, es ist nicht so, dass sie reagieren darauf, was auf dem Podium gesagt ist. Sie überhören das einfach und warten, bis die Leute aufhören, das zu sagen, was sie sagen, einfach schweigen. Ja? Dann kommen sie mit ihrer eigenen Meinung. Oder sie warten, bis jemand ihre Meinung vertritt, dann klatschen sie. Das heißt, das Publikum wird meistens frustriert. Ja? Und so ist man irgendwie in einer Zwickmühle. Also die Podiums mit unterschiedlichen Positionen, die zum Beispiel das Spektrum der Meinung im Publikum vertreten, sind langweilig und vollkommen tautologisch und entwickeln sich nicht. Die sich aber entwickeln, führen dazu, dass die Sprechende sich zunehmend vom Publikum entfremden und als elitär oder in sich selbst geschlossen gesehen. Und ich habe praktisch nicht das Gefühl, dass man das vermeiden kann. Es ist das Medium, das zu diesen Effekten führt. Ein Kompromiss zu finden, ist auch schwierig. Also, entweder muss man generell auf dieses Medium verzichten, was wahrscheinlich sinnvoll ist. Aber dann ist es auch so, dass eine Podiumsdiskussion ist eine Reihe, ist ein Vortrag zum Beispiel nicht. Ja, zur Podiumsdiskussion kommen Journalisten und so weiter und so fort wieder auf. Ja, das gibt so eine gesellschaftliche Relevanz und die ist ja auch gefragt. Also das ist schwierig. Das ist einfach schwierig. Und diese Podiumsdiskussion hat das reflektiert. Was Galtung anbelangt, seine Forderung war, kaufen Sie nicht bei Amerikaner, ja, was Fortsetzung alter Forderung Sie nicht ist, kaufen Sie nicht bei den Juden. Ja. Das war auch übrigens dabei und die Juden müssen zahlen, ja, das war auch dabei. Alles ehrwürdige traditionelle Forderung. Die waren sozusagen mit großem Respekt begegnet, schon aus ihrer geschichtlichen Verankerung. So kann man dann nur was anderes zu kritisch nehmen. Ansonsten kann man nichts dafür oder dagegen sagen. Weil es ist sozusagen eine Forderung an sich. Ja, da kann man entweder anschließen oder nicht. Argumente gab es ja nicht bei ihm, habe ich das Gefühl. Aber kann man nicht viel diskutieren. Ansonsten hatten wir einen schönen amerikanischen Vortrag von Ahmed, ja. Der sozusagen ein typischer so amerikanischer Student ist, der ich meinte. Ein typischer studentischer sozusagen Vortrag macht, wo jeder ja kennt, ja, das Amerika. Entweder studiert oder unterrichtet hat. Und wirkt erfrischend insofern, dass man im System der amerikanischen Demokratie gedrillt ist, sozusagen erzogen ist, einseitig zu sein und auf die mögliche Einwände nicht einzugehen und sie nicht zu berücksichtigen in der eigenen Rede. Der Grund für diese Einseitigkeit ist ein großes Vertrauen in das herrschende demokratische oder juristische sozusagen Wahrheitsfindungssystem. Das heißt, zum Beispiel, ich vertrete, also es ist so eine Rechtsanwaltkultur. Ja. Ich vertrete als Rechtsanwalt eine Sache. Es gibt ganz bestimmt jemand, im Publikum wird auch eingeladen, oder jemand hier, der vertritt sozusagen die Gegenseite. Und jetzt werden wir sehen, wer besser ist. Und ich sozusagen führe die Argumente für meine Sache. Und wenn der Rechtsanwalt der anderen Sache irgendwelche Argumente übersehen hat, dann ist er selber schuld. Ja. So, da hat er verloren. Es ist so eine rhetorische Wettbewerbskultur, die sehr stark vertraut darauf, dass sozusagen ich meine Sache mache und jemand anderer macht seine Sache. Und ich muss meine Sache gut machen und ich erwarte von anderen, dass er seine Sache gut macht. Unter Umständen können wir wechseln. Der europäische Intellektuelle, sogenannte, ist ja sozusagen ein Produkt der faustischen Kultur. Da leben sozusagen zwei Seelen in einer Brust. Er trägt gleichzeitig Argumente und Gegenargumente. Das ist sozusagen das Denken der Objektivität und das ist sozusagen eine weltumschließende, der Europäer ist ein weltumschließender Geist. Und er versucht sozusagen ausgewogen zu sein, schon in sich selbst. Ja, er ist sozusagen nicht Rechtsanwalt, sondern Richter. Und wir sind da abwägen. Eine Seite und andere Seite. Das war sehr interessant zu sehen, wie diese zwei Gesprächskulturen, rhetorische Kulturen, konnte man gut vergleichen. Und amerikanische rhetorische Kultur ist englische rhetorische Kultur ist eben strong opinion, das Verteidigung einer Meinung. Die gleichzeitig allen anderen sozusagen voraussetzt, die Chance für alle anderen, ihre Meinung auch zu verteidigen. Das ist sozusagen liberal-demokratischer Konsensus.
Aber auch selber schon alle Einwände bedacht zu haben, sodass man nicht mehr wirklich angegriffen werden kann.
Ja, aber die werden zwar bedacht, aber stillschweigen. Ja, die werden nicht eingeführt. Ja, weil man erwartet wirklich von der anderen, dass er das macht. Ja, im Grunde, das, was Ahmed gemacht hat, macht nur einen Sinn in einer Diskussion, wo jemand dann kommt, der Bush-Regierung verteidigt. Ja? Und genauso eine flammende Rede hält, aber sozusagen in eine entgegengesetzte Richtung. Und dann muss sozusagen das Publikum entscheiden, wer Überzeugung gewirkt hat. Er hat sich sehr, sehr festgelegt auf eine bestimmte Sicht der Dinge.
Ja, ich dachte an den europäischen Intellektuellen.
Europäischen Intellektuellen,
dass es auch eine gewisse Absicherung ist, die Gegenargumente schon zu benennen und abzuschwächen im eigenen Vortrag.
Ja, es ist... Es ist eine merkwürdige Mischung. Auf der einen Seite ist es das Gefühl einer Pseudo-Überlegenheit, dass man denkt, ich bin nicht ein Rechtsanwalt, das sage ich, bin der Richter. Ich bin derjenige, der abwägt und entscheidet, wer Recht hat. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es unglaubliche Angst, nicht zu gefallen. Der europäische Intellektuelle will allen Recht haben, geben, von niemandem angegriffen werden und er will immer mehrheitsfähig sein. Und mehrheitsfähig zu sein bedeutet im Wesentlichen selbstwidersprüchlich sozusagen zu reden. Ja? Wenn ich sage, es ist gleichzeitig so und so, dann sind diejenigen, die denken, es ist so, sind damit einverstanden. Sie denken, dass es so anders ist und auch. Es ist sozusagen A und nicht A. Ja? Das ist die typische Formel. Gleichzeitig. Oder wie der Vida sagt, das ist A und nicht A und nicht A und weder A noch nicht A. Ja? Das ist sozusagen, man legt sich überhaupt nicht fest, sogar auf A und nicht A legt man nicht fest. Und dann ist man mehrheitsfähig. Dann sagt man etwas, damit alle irgendwie gut leben können. Ja? Also, und nur das ist das oberste Ziel eines europäischen Intellektuellen, dass alle sich gut fühlen, diese Präsenz. Ja? Wobei die sozusagen die angelsächsische Wettbewerbsgesellschaft scheut nicht den Konflikt. Und Konflikt der Interessen, Lobbyismus und Bekenntnis zu einer gewissen Sache.
Ja, sehen Sie denn dann Empire als ein europäisches oder als ein angloamerikanisches Buch?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, es ist ein europäisches Buch.
Dieser Beschreibung nach schon?
Ja, es ist ein europäisches Buch. Weil die Beschreibung passt ja. Es ist sowohl wir auch und wir dann noch. Na gut, jede Position ist nicht mehr möglich, wenn Ihnen zum Beispiel ein Stein auf den Kopf fällt. Ja, dann sind Sie etwas gelähmt, ja, und können keine Position vertreten. Aber was ich versucht habe zu machen, ist weder ästhetistisch noch frivol noch irgendetwas. Ja. In dem Sinne, der Grund ist ganz inhaltlich. Ja. Ich habe einfach bemerkt, dass die meisten, aber eigentlich alle, ja, die sonst gesprochen haben, hatten Amerika zum Thema. Die hatten Vereinigten Staaten zum Gegenstand ihrer Betrachtung. Ist das, ob sie kritisch waren, ob sie zustimmend waren, ob sie radikal kritisch waren, ob sie wenig kritisch waren, ob sie ganz dagegen waren, ob sie ja, moderat dagegen waren oder wie auch immer. Sie hatten Amerika vor ihren Augen als das, als Thema ihrer Reflexion. Und man fragt sich, ob es legitim ist, Amerika so extrem zu überbewerben, auch kritisch überbewerben, ja, indem man sie kritisiert, aber zum eigentlichen und einzigen Thema der Reflexion machen, in einer Situation, wo wir unterschiedliche Kräfte haben, ja, die gegeneinander agieren. Ich wollte das das Einzige, was ich machen wollte, ich wollte die Aufmerksamkeit lenken von Amerika auf die Angreifer. Und nicht die Frage stellen, nicht die Art der Reflexion ändern. Weil ästhetisch und so weiter und so fort ist die Art der Reflexion. Nicht die Art der Reflexion ändern, sondern Gegenstand der Reflexion ändern. Nicht das Amerika und die amerikanische Politik zu diskutieren und zu reflektieren, sondern die Frage zu stellen, aus welchem Grund, unter welchen Bedingungen so etwas wie dieses Phänomen des Terrorismus entsteht und sich artikuliert. Es ist einfach eine andere Frage. Es ist gar keine frivole Frage. Es ist gar keine statistische Frage. Es ist eine reale politische, inhaltliche Frage. Nun, es ist eine Frage, die ein gewisser Konsensus unterläuft. Darin besteht, uns interessiert nur, was die Frage der Stadt machen oder nicht machen. Und was die anderen tun, das ist grundsätzlich nicht. Und diese Position halte ich für nicht richtig. Und dass ich diese Position für nicht richtig halte, ist weder frivol noch statistisch noch was. Aber das Thema war Amerika. Aber das Thema war Amerika. Das Thema war nicht Europa. Das Thema war Amerika allein. Ja, wir haben Terroristen und Amerika. Und ich frage mich, warum das Thema war nur Amerika? Was Amerika macht?
Aber es war ja auch so auf den Plakaten gezeichnet. Es ging um den Amerikaner.
Ja, deswegen war ich nicht im ersten Tag. Wir haben gesagt, der erste Tag mache ich nicht. Er war eingeladen eigentlich zum ersten Mal. Und haben gesagt, mich interessiert nicht noch einmal über Amerika was zu sagen. Es interessiert mich nicht. Aber zu viel darüber gehört. Mich hat interessiert der zweite Tag als für mich persönlich die Chance, wenn man schon über die Bewaffnung spricht, über die bewaffneten Menschen, andere Seite zu reflektieren. Ja, das wäre von Thema her die Chance. Ich habe bemerkt, dass nur ich der Einzelne diese Chance ergriffen habe.
Deswegen war Ihr Beitrag auch vielleicht oder sagen, thematisch interessant, aber die Frage war, nicht jetzt statistisch gerechnet, aber die Antwort, die Sie gegeben haben, ich meine, Sie haben schon den Laden tendenziell beschrieben, in derselben Kategorien, die Sie auch ein Medienkünstler oder Künstler überhaupt beschreiben würden. Da haben wir auch Medienkünstler genannt. Und die ästhetische Qualität seiner Videos hervorgehoben und so weiter. Und das arbeitet natürlich mit dieser Provokation.
Ich sehe das.
Und dass man hier ein Phänomen, das in politische und damit in sehr moralische Kategorien gehört, weil sonst viele Menschen sind, nun mit ästhetischen Kategorien schreibt. So als wäre es sein Ziel oder Ziel dieser Gruppe, in die kulturellen Aktivitäten einzubringen. Das ist eine Überschneidung von Kategorien, die sie gemacht haben. Das hat ein Provokationspotenzial.
Das ist ja das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil das ist das Banalste in der Welt. Ja. Ich meine, das Gewaltakt, das ästhetische Akt, das hat Aeschylus gesagt, schon in Griechenland, das haben die Römer gesagt, das hat Nietzsche gesagt, das haben alle gesagt, das ist unter allen Banalitäten ist es die banalste. Wenn man schon von dieser Beobachtung, die 100-mal, 1000-mal, 10.000-mal geschichtlich formuliert worden war, jetzt man sich schockiert fühlt, ich weiß nicht, was für ein historisches Gedächtnis man mal haben will. Meine These, wenn man meine These so versteht, die ist die banalste auf der Welt. Was ich, ja, das ist der Allgemeinbuch, ja, das ist das, was man im Bücher liest auf der Seite 10. Ja. Die Frage, die ich bestellt habe, war zweierlei Aufmerksamkeitsverschiebung. Erstens, wollte ich die Aufmerksamkeit verschieben von Amerika auf den Terroristen. Dann von der Frage nach der Ursache des Terrorismus. Also, wie sie erzogen worden waren, woher sie kommen und so weiter und so fort. Auf das Wie des Terrorismus. Wie die Sache operiert. Und dann die Analogie zur Kunst war nur eine Möglichkeit, eine rhetorische Gestus, um diese Umschaltung zu vollziehen, weil Kunst arbeitet mit der Frage nach der Form. Kunst arbeitet mit der Frage wie, nicht mit der Frage was. Das heißt, wenn ich sage ästhetisch, wenn ich sage künstlerisch, bedeutet das nicht frivol oder ästhetistisch im Sinne von etwa Vergnügen oder Genießen. Ja? Es bedeutet im Sinne einer formal-technischen Fragestellung. Bei der Künstler und Techniker, es ist Techne, ja? Kunst ist Techne. Künstler und Techniker fragen sich nicht, was, er fragt sich wie. Und ich glaube, wir können unter der Bedingung unserer durch und durch artifiziellen und durch technisierten Zivilisation Phänomene generell nur dann verstehen, weil wir alle substanzielle Fragen vergessen. Weil wir vergessen, warum die Leute das tun und so weiter. Weil irgendwelche Grund finden sie immer. Und stattdessen uns fragen, welche Möglichkeiten, welche Optionen, welche Chancen, unter welchen Bedingungen uns unsere Zivilisation gibt und den Leuten gibt. Ja. In vollem Vertrauen darauf, dass wenn diese Chancen und Optionen gibt, jemand aus welchem Grund auch immer, wird das schon mal benutzen. Und deswegen ist der Terrorismus für mich ein technisches Problem. Technisches Problem und in diesem Sinne künstlerisches Problem. Nicht im frivolen Sinne, weil Kunst hat mit Frivolität nichts zu tun. Kunst ist das, wir leben in einer künstlichen Welt. Wir leben nicht in der Natur.
Die Frivolität wäre nur im übertragenen
Bewegung von ästhetischen Kategorien. Aber was ist ästhetisch? Was heißt das? Nein, diese Übertragung ist ja aber allgemein gut. Was ich sagen möchte, ist nicht die ästhetische Kategorie zu übertragen. Was ich sagen möchte, ist, dass wir versetzt sind in eine künstliche Welt. Wir leben nicht in der Natur. Sehen Sie, das Problem der Ästhetik hat mit Kunst wenig zu tun. Weil Ästhetik, es gibt also auch Naturästhetik. Es gibt auch schöne Landschaften. Es gibt auch Sonnenuntergänge und Aufgänge. Das sind auch schön. Es geht nicht um die Ästhetik, es geht um das Künstliche, das Artifizielle und das Technische. Ja? Ich vergleiche auch Zerstörung von World Trade Center nicht mit dem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Ich sage nicht, die sind gleich schön. Ja? Ich vergleiche das mit anderen technischen Errungenschaften, wie Medienkunst zum Beispiel, ja, die vielleicht auch nicht schön ist. Vielleicht ich finde ganze Medienkunst sehr schlecht. Ja. Warum ist es schön? Kunst soll nicht unbedingt schön sein. Kant sagt ja, jede Kunst ist schlechter als ein Untergang. Das ist wahr. Ich denke auch so. Aber die ist künstlich. Und das ist der Punkt.
Wenn, dann ist es erhaben nicht. Wenn überhaupt,
dann
ist es nicht
schön, sondern es ist artifiziell.
Uns zerstören kann.
Ja, aber warum uns? Mich zum Beispiel nicht und Sie zum Beispiel nicht. Wir betrachten das im Fernsehen.
Unsere Kommunikatorin
Werner. Ja, klar. Und, ja, klar. Aber es geht. Das ist klar. Aber es geht nicht darum, wie man reagiert und so weiter, nicht auf der Seite der Attackierten. Ja? Sondern ich stelle mir die Frage, was führt zu dieser Attacke? Warum die Leute gehen überhaupt in diese Richtung, als diejenigen, die attackieren? Warum die attackierten attackierten? Ja, das ist nachher da und sind attackiert. Aber interessant ist, warum und was kann man dazu sagen? Lieber wären sie an einem anderen Platz. Das ist der ganze Kommentar, ja, das soll abgeben. Aber die Frage, warum es die Leute dazu kommen, dass sie attackieren, was bringt sie dazu? Wie finden sie die Möglichkeit in unserer Situation? Aus welcher Situation heraus sie das tun, mit welchen Mitteln, unter welchen Voraussetzungen? Das ist interessant. Mir scheint die Situation der Täter sozusagen viel interessanter sein als die Situation der Opfer. Das muss ich ja zugeben. Ja. Die Opfer sind einfach halt Opfer und darüber nicht mehr zu sagen ist, dass es schade ist, dass sie so unter der Rede gekommen sind. Aber die Frage, wie die Räder funktionieren, unter die sie gekommen sind, das ist schon eine interessante Frage.
Aber wirft nicht genau so eine Feststellung auch immer das Licht natürlich auf jeden Staat auch, also auf jede nicht-terroristische Organisation? Da können Sie ja natürlich immer dieselbe Frage stellen.
Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar, aber wie die staatliche Maschine funktioniert, ja, wie die staatliche Maschine funktioniert, unter deren Räder wir auch immer wieder kommen, ja, oder mit Queers und vielleicht andere, das war diskutiert, das war auch amerikanische politische Maschine, das war diskutiert, das war auch kritisiert und wie auch immer, das war das Thema. Aber die terroristische Maschine, die auch ihre Räder hat, unter die man kommen kann, die wurde überhaupt nicht angesprochen. Das wollte ich schlicht und einfach kompensieren.
Aber die kann ja der staatlichen auch noch recht ähnlich sein, auf eine Art. Also weil es muss eine bestimmte Ästhetik eingehalten werden. Also ich meine, Symbole, die nicht verstanden werden, kann man auch nicht nehmen. Genau. Also,
das muss man sich fragen. Ja, aber das ist eine interessante Frage. Wir können das nicht beantworten, solange wir die nie diskutiert haben. Und ich denke, dass was stattfindet, ist eine, sagen wir, mimetische Annäherung. Ja. Das heißt, die Staaten übernehmen was von dieser Organisation, die Organisation übernehmen was von den Staaten, sozusagen, es entsteht so eine gegenseitige mimetische Beeinflussung.
Aber das muss ja auch so sein, weil die wollen ja miteinander kommunizieren.
Also das muss man
ja irgendwie zusammen.
Sie brauchen einen Code, ja.
Ja, klar.
Ja, und dieser Code ist, ich habe versucht, diesen Code sozusagen vorzuschlagen, das ist dieser symbolische Tausch. Ja. Dieser symbolische Tausch, das System der symbolischen Verpflichtungen, das ist im Grunde das, was die Ökonomie des Austausches zwischen Terrorismus und Staat sozusagen am Laufen hält. Ja. Beide verstehen sich gut, weil beide in diesen symbolischen Kategorien der Beleidigung, der Verpflichtung, der Revanche und so weiter denken. Ja. Der Kompensation, des Zurückgebens, ja, und so weiter und so fort. Sie leben in diesem Kreis der symbolischen Ökonomie, in diesem symbolischen Austausch, und dieser symbolische Austausch hält das im Gange. Und diese Symbolik verstehen beide, ja. Genug. Und je weiter es geht, desto besser verstehen sie das, selbstverständlich. Nur um diese Dynamik zunächst einmal zu beschreiben, muss man schlicht und einfach die Aufmerksamkeit ein bisschen verschieben und andere Seite auch anschauen. Ja? Wenn man andere Seite nicht anschaut, dann kann diese Kommunikation und Austausch nicht beschrieben werden. Wenn man nur auf Amerika fixiert ist und sagt, der Terrorismus ist auch nur das, was Amerika zum Beispiel, wie Ahmed gesagt hat, was Amerika instrumentalisiert. Okay, vielleicht instrumentalisieren sie den Terror. Aber der Terror ist da, bevor es instrumentalisiert worden ist. Das heißt, man muss sich zunächst einmal fragen, um etwas zu instrumentalisieren, muss es zunächst einmal da sein.
Ja, es gab doch diese Berichte auch neulich im Fernsehen von diesen ganzen Botschaftern und so, die sozusagen darüber berichtet haben, dass mehrmals versucht wurde, von irgendwelchen Diplomaten oder sowas, sich an irgendwelche Sicherheitsorganisationen zu wenden. Also um praktisch Reiseberichte, Beobachtungen weiterzugeben. Und die wurden einfach ignoriert. Also praktisch, das wurde auf diesem offiziellen Weg der Diplomatie, wurden diese ganzen Sachen überhaupt gar nicht verstanden. Also so, und die kamen ja sozusagen, die kamen ja nicht von terroristischer Seite, sondern von staatlicher Seite. Also praktisch diese
Information. Ja, aber die staatliche Seite hat nicht daran geglaubt. Ja, der Amerikaner hat nicht daran geglaubt.
Ja, genau, genau, richtig. Also so praktisch, es ist schon lustig, also wenn man sozusagen, wenn jetzt irgendwie der Sudan sagt, hör mal, wir haben da Sachen beobachtet, also wir müssen jetzt mal mit euch reden, irgendwie so, hey, wir haben euch was zu sagen, so. Und das, wir machen da Beobachtungen über so Terroristen und das wird dann einfach nicht ernst genommen. So, also das finde ich schon lustig. Also sie, dass man dann eine bestimmte Verpackung braucht, also so.
Nicht nur das. Man muss sozusagen, die Bürokratie hat keine große Vision, keine Immigration. Und das war doch dieser Typ, der eigentlich ganz genau beschrieben hat, ja, diese, von CIA, wie das verlaufen kann, ja, wie das funktionieren kann. Niemand hat ihn geglaubt, er hat gekündigt, ja, nicht wahr? Hat einen Sicherheitsdienst organisiert, World Trade Center, unabhängig von CIA, und ist umgekommen. Ja, mit, das heißt, das ist auch nicht eine interessante Geschichte. Ja. Er hat das ganze Szenario. Und deswegen ist es wirklich zentrale Geschichte, ist die Machbarkeit. Ja, was wirklich das Problem war, Problem bleibt, ist die Machbarkeit. Und die Machbarkeit ist für uns, also wie? Ja, das Terrorismus, ist für uns nach wie vor nicht klar. Für uns ist nach wie vor nicht klar, wie dieser Krieg geführt werden kann. Ja, jetzt merkt man, man kann Passagierflugzeuge zum Beispiel abschießen, man kann das tun, man kann jenes tun. Auch die Terroristen wissen nicht, was das Beste ist, sozusagen. Ja. Die proben mal das, mal jenes. Ja. Wir tun das alle. Also die andere Seite weiß das auch nicht. Die Machbarkeit, die Grenzen der Machbarkeit, die Effektivität, der reale Einfluss, der reale Folgen, es ist alles noch so im Bestehen, ja, im Entstehen, es ist alles noch unklar. Und ja, da, zusammen, dass das instrumentalisiert wird, das amerikanische Terrorismus, das ist alles schon gut. Ja. Aber das übersieht das Problem. Ja, das Problem besteht darin, dass wir eine Technik im Entstehen beobachten und wir wissen noch nicht, wie weit diese Technik sich entwickelt und welche Richtung sie eingesetzt wird. Deswegen interessant, sie zu beobachten bei diesem Entstehen. Weil es keine Frivole oder ästhetische Position ist, sondern es ist eine einzig mögliche. Also das können wir tun. Ja. Wir können das nur beobachten und beschauen. Mit Interesse, ja, und Begeisterung. Ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig.
Was kann das jetzt machen? Wenn ich genau, glaubt ja schon, dass es Wege gäbe, um diese dämonische Gewalt zu besprechen. Und dass man alles tun soll.
Was soll er machen?
Den christlichen Weg einzusprechen.
Ja, das soll er machen. Also wenn jemand etwas vorschlägt, dann nur zu. Ich bin nicht dagegen. Wenn es zum Teil. Ich sage, also ich beobachte, ich habe keine Vorschläge, wirklich. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Mich interessiert nur, wie es läuft. Ja. Also mich interessiert, was die Leute machen und wie. Ja. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich so weit bin, etwas vorzuschlagen. Ja? Wenn Gerard eine andere Meinung hat und hat etwas vorzuschlagen, dann freue ich mich darüber. Soll er zu Bin Laden fahren und der geschenkte christliche Liebe machen? Ja? Das würde ich begrüßen, wir würden sehen. Vielleicht wird das, ja.
Dahinter steckt natürlich die Frage nach dem Engagierten.
Ja klar. Ja klar. Engagierte Intellektuelle ist absolut möglich und wünschenswert und so weiter. Ja. Also sobald ein Intellektueller, wie auch jeder Mensch, jeder andere Mensch. Erstens haben wir einen engagierten Intellektuellen. Bin Laden ist ein Typus engagierter Intellektueller. Das muss man ganz klar sehen. Das ist das, was ich versucht habe zu sagen. Auch der Atta ist ein Typ engagierter Intellektueller. Erstens ein Intellektueller, zweitens ist er engagiert. Okay. Das heißt, der engagierte Intellektuelle ist derjenige, der Gegenstand seines Engagements gefunden hat, Mittel gefunden hat, Know-how angeeignet hat und dann dadurch durchzieht. Also ich engagiere mich zum Beispiel etwas zu sprengen, ja, wie hatte. Also ich ziehe meine Dissertation durch, ja, ich hatte den Doktorat gleichzeitig geschrieben, ja, abgegeben sogar, glaube ich. Man hat sogar gemerkt, dass er gleichzeitig am Tage sozusagen trainiert hat und in der Nacht schnell noch sein Doktorat zum Ende geschickt hat. Das ist Typus engagierten Intellektuell. Also in der Nacht denkt er nach und am Tag versucht er sich zu engagieren, er eignet sich bestimmte Wissen an und dann realisiert er, ich kann schlicht und einfach über mich nicht sagen, ja, dass ich ganz klare Gegenstand habe und technisches Wissen, um das durchzuführen. Ja. Also, ich muss einfach aus der Schwäche heraus, das gebe ich gleich zu, ja, aus der Schwäche heraus mich darauf begrenzen, etwas zu sagen und zu schreiben. Ja. Was auch eine Form des Engagements ist. Ja. Wenn auch ein schwaches Form. Ja, Sie meinen, das ist ein schwaches Form. Aber wer weiß. Kann man nie sagen. Und das ist schon ein Engagement, ja, zum Beispiel. Also ich denke nicht, dass, ich denke, es wie Brecht, ja, der gesagt hat, dass alle, die denken, dass man vom Wort zum Tat übergehen soll, haben irgendwie übersehen, dass das Wort immer schon eine Tat ist. Und das muss man auch nicht übersehen. Es ist halt so. Zu sprechen ist eine Aktivität, die der terroristischen, denke ich, oder nicht antiterroristischen, wie auch jeder andere, nicht nachsteht. Die Frage ist nur, was man kann und wie man das verwendet. Weil alle Fragen, auch die Frage des Engagements, sind keine bloß inhaltliche Fragen. Es sind technische Fragen. Es sind künstlerische Fragen, es sind praktische Fragen. Es geht nicht nur darum, dass man engagiert, ob man sich engagiert und so weiter, sondern mit welchen Mitteln, wie, aufgrund welches Könnens, mit welchen technischen Geräten, in welchen medialen und sonstigen technischen Fähigkeiten.
Aber was ich also nicht verstehe, ist, dass zum Beispiel, warum gab es aus Südamerika oder Lateinamerika keinen Terrorismus in der Art in den USA, weil im Prinzip wäre ja die gleiche Motivation da wie jetzt meinetwegen aus Afghanistan oder so, also gab es auch Stellvertreterkriege und es wurden Leute ausgebildet, um andere Leute zu beseitigen. Also gibt eigentlich gewisse Parallelen, nur gibt es keinen Terrorismus, der in Amerika, bis nach Amerika getragen wurde. Also.
Weil es einfach keine Ideologie gibt wie die islamistische, ja? Das heißt keine universalistische Ideologie. Die Leute haben nicht deswegen gehandelt, weil sie irgendwelche regionalen Interessen vertreten haben. Sie hatten keine regionalen Interessen. Sie waren heimatlose der Sine, intellektuelle der Sine. Sie haben allgemeines Interesse verteidigt und vertreten. Und Islam ist eine universalistische Religion. Und erhebt, also nicht Islam als Religion, sondern islamistische Ideologie als moderne Produkt diese Gesellschaft vertritt ein ein universalistischer Standpunkt. Er ist keine Geschichte, die man in die Multikulturalität und so weiter einschreiben kann. Es ist nichts Regionales, sondern es ist eine Weltreligion, die unter bestimmten Voraussetzungen zu einer Weltideologie geworden ist. Und eine solche Weltideologie, universalistische Ideologie, ist ja nur fähig und willig, sozusagen die Zentren zu attackieren, die sie als Zentren der universalen Macht einschätzt. Ja. Das war, im Kalten Krieg war es Kommunismus. Ja. Kommunismus war eine universalistische Ideologie.
Ja, ich meine, also Sozialismus war ja für die Entscheidungsträger in den USA ja die größte Gefahr. Und eigentlich ist der Sozialismus, also in allen möglichen Facetten, wie der auch sein kann, hat er ja auch sowas Ähnliches. Also
ja, klar, weil es ist. Ja, weil Islamismus ist universalistisch.
Ja, aber Sozialismus doch auch.
Sozialismus auch, ja. Und alle anderen intellektuelle Positionen, Bewegungen sind nicht universalistisch, sondern sie sind von Anfang an regionalistisch ausgerichtet. Und das bedeutet, dass sie von Anfang an letztendlich verhandelbar sind. Ja, alles, was sozusagen gewisse Ansprüche stellt, sagen wir baskische, also Terrorismus sozusagen begrenzt hat, ist irgendwann verhandelbar. Man sagt, das kriegen sie und damit sind sie zufrieden. Ja? Aber Kommunismus kann man nicht befriedigen, weil Kommunismus will alles oder nichts. Ja? Und man hatte den Eindruck, dass zumindest ein Teil des radikalen Islamismus dieser universalistische Anspruch, wir wissen es auch nicht. Ja, es ist auch nicht 100% klar, ob es tatsächlich so ist. Aber man bekommt dieses Gefühl, dass zumindest ein gewisser Teil der islamistischen Intelligenz erhebt diesen universalistischen Anspruch. Ja, sozusagen auf eine Neugestaltung der Welt.
Das tut aber doch der demokratische, kapitalistische freie Markt auch.
Ja, ja.
Mit anderen Mitteln, also ja. Und den gleichen Mitteln.
Ja, sicher. Naja, mit gleichen Mitteln weiß ich nicht. Aber der Liberalismus oder der Kapitalismus und so weiter, die sind universalistisch, ja. Die sind universalistisch. Und die herrschen, ja. Wenn man will. Nur.
Und schön bunt.
Ja. Nur die Frage ist. Alles, was sozusagen der Anspruch nicht so hoch ansetzt, ist verhandelbar. Aber Kommunismus hat sozusagen auf der gleichen Augenhöhe den Anspruch angesetzt. Und das war nicht verhandelbar. Und man fragt sich, ob die Islamisten es auch tun. Ja? Also ich habe keine Antwort darauf. Aber ich glaube, diese Jungs ja von Hamburg schauen, die machen so einen Eindruck, dass sie universalistisch gedacht haben. Dass sie wollten wirklich die Welt, so etwas wie die Welt verändern. Sie wollten nicht bestimmte Forderungen erfüllen oder bestimmte Interessen vertreten, sondern sie wollten die Welt verändern. Und wenn man universalistische Ansprüche hat, ist das.
Wenn man ganz gewiss ist, dann könnte man überall dort, wo Hart und Bodley Multitude schreiben, eigentlich Islam einsetzt oder Islamismus.
Ja.
Das ist Al-Qaida vernetzt.
Ja, kann man sicher.
Die ganze Welt, so wie das schön beschrieben wird, vernetzt die Multitude. Ist das die überzeugendste Gegenentwahl, was bisher aufgetreten ist?
Ja, klar.
Ja,
ich denke, dass nur, wenn man das macht, bekommt das Buch noch auf irgendwelche Plausibilität. Ja, weil sonst versteht man nicht, was im Buche steht. Ja. Der Punkt ist der, dass Das Buch schon beschreibt folgendes Modell. Es gibt Kreativität der Massen, ja? Und sozusagen diese Kreativität der Massen führt aber nicht zur Herstellung eines gewissen Produkts, ja, wie im klassischen Kapitalismus, sondern sie führt sozusagen zu Gegenmaßnahmen seitens des Staates. Und diese Gegenmaßnahmen sind eigentlich das Produkt dieser Aktivität. Ja. Das heißt, diese Aktivität sozusagen produziert durch ihre Negation, durch das Imperium. Ja. Das Imperium ist Produkt der Kreativität der Multitude, durch die Negation dieser Geschichte. Das ist sozusagen politische Termin übersetzt, dionysische und apollinische, ja, sozusagen. Imperium, das apollinische, Kreativität der Massen ist der dionysische, oder was das gleiche ist, Le Corps en Argonia von Deleuze. Und so diese dionysische oder der Corps en Argonia, die agieren, aber sie haben keine Form, sondern die Form entsteht durch die Negation. Nun, was ist aber für eine Aktivität, die diese Gegenmaßnahme fordert? Ja, das ist absolut nicht klar. Ja. Wenn man Hart und Negri liest, dann zum Beispiel kann man sich so ein Multitude vorstellen, wie ich es bin. Ja. Also ich sitze zum Beispiel ruhig zu Hause, ja, und lese meine Bücher eben halt oder schreibe was und so, trinke Tee ab und zu. Und das ist ungefähr alles, ja, was ich tue. Auf der einen Seite ist es ein typisches Beispiel einer Multitude. Ja? Das heißt, ich bin kein Teil einer Klasse, ich bin nicht eingebunden in irgendwelche industrielle oder sonstige Geschichte. Meine Arbeit ist unvermittelt. Das heißt, meine Existenz ist völlig beschreibbar und absolut abgedeckt von Negung. Allerdings habe ich nicht das Gefühl, dass Imperium große Anstrengungen unternimmt, diese meine Existenzform zu unterbinden. Ja. Und man kann auch viele andere vorstellen, denen es auch so geht. Ja. Das heißt, damit diese Aktivität der Massen tatsächlich eine solche sein sollte, die unterbunden werden muss, und erst daraus entsteht das Produkt, also der historische gewordene Form, da muss es ein terroristisches sein, oder was soll es sonst sein? Ich meine, das ist ganz klar. Es kann nichts anderes sein. Das ganze Buch ergibt sonst überhaupt keinen Sinn. Na gut, aber Negri kommt aus terroristischen Szenen, ja, da waren die Theoretiker der Roten Brigaden und so weiter. Sicherlich kann er nicht wahrscheinlich in der Tat im Sinne des Gesetzes verantwortlich gemacht werden, dafür, was seine Studenten und Schüler so unternommen haben. Das ist ja ganz klar. Allerdings, er war der Theoretiker des italienischen Terrorismus. Ja, nicht Praktiker, aber Theoretiker. Und ganz klar, dass was er im Sinne hat, kann nichts anderes sein. Er sagt das aber nicht, stattdessen ist so spontane Kreativität der Massen. Ja. Was soll das? Ich meine, Tee trinken. Ja. Es ist A, spontan, B, kreativ. Aber es ist nicht das, was er macht. Das Buch ist durch und durch verlogen. Ja. Aber wenn man das mal, also es ist schlecht geschrieben und verlogen, aber wenn man das so formuliert, dass es ein bisschen besser zu sein scheint und ein bisschen auch versucht sozusagen zu klären, ja, was gemeint wird, dann ist es das gemeint, gebe ich.
Das ist tatsächlich darüber hinaus so faszinierend, wenn man sieht, weltlich angekündigt durch diese Theorie. Also nicht nur durch die Hollywood-Zerstörungsfantasien, das sowieso, sondern auch auf der Theoretikerseite.
Ja, aber das beginnt
die
nicht
mit.
Aber das
Antwort,
beginnt.
Teil darauf zu antworten, insofern tatsächlich ein Teil der einen
Weltgesellschaft. Ja, klar, aber das habe ich gesagt, ja. Auch bei dieser Geschichte und beginnt, das beginnt keinesfalls mit Žižek oder Negrete, das beginnt tatsächlich mit der Theorie des Terrorismus, genauso wie Praxis des Terrorismus, beginnt mit den linken Hegelianern, das beginnt mit Stirner und mit Bakunin, wo sich die Frage nach der Souveränität, der individuellen Subjektivität stellt. Ja? Und zwar Reaktion auf die rechtshegelianische Wende in der Rechtsphilosophie, wo man sich fragt, kann man über die Subjektivität als souverän sprechen? Und wenn ja, dann unter welchen Bedingungen? Und schon kommt Bakunin und Stirner sofort zu der Formulierung, die Souveränität, also die Subjektivität kann nur da souverän sein, wenn sie Krieg führen darf. Ja, das ist das. Ja, und da, das ist der springende Punkt. Und Bakunin engagiert sich auch direkt in der interessischen Aktivität. Dann gleich danach. Stirner indirekt, ja, in der anarchistischen. Das heißt, sie gehen schon in die Praxis. Aber die Formulierung kommt daher. Und es ist tatsächlich ein schwerwiegendes philosophisches Problem. Das heißt, solange wir Kriegsführung nur als Prärogative, als Gewaltmonopol, Kriegsführung, wie auch immer man das formuliert, nur als Monopol des Staates sehen, können wir so etwas wie eine konsequente Aufklärung, das heißt eine konsequente Ermächtigung der Subjektivität als eine durch und durch souveräne Subjektivität, nicht denken. Wir können das nur dann denken, wenn wir akzeptieren, dass eine Individualität, ein einzelner Mensch, eine Subjektivität imstande ist, von sich aus im Namen seiner selbst Krieg zu führen. Ich sehe das tatsächlich als Resümee. Ich denke, letztendlich. Es ist Lese. Ja, klar. Ja, sie sagen es so. Aber letztendlich handelt es sich um die Subjekte, die sagen: Wir repräsentieren keinen Staat, wir repräsentieren das nicht, wir repräsentieren das nicht, wir repräsentieren jenes nicht, sondern wir repräsentieren, na gut, Transzendenz. Aber letztendlich, wir repräsentieren uns selbst, ja, unsere eigene Entscheidung. In einen Kriegszustand einzutreten. Ja, und das ist genau das, was im Grunde Bakunin und Max Stirner beschreiben. Das heißt, das Individuum sozusagen ermächtigt sich, Kriegssubjekt zu sein. Jetzt jenseits aller sozusagen politischer, sozialer oder staatlicher Legitimation. Und dieser Gestus war schon relativ früh beschrieben, war beschrieben schon Mitte zweiter Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und dann haben wir tatsächlich nicht den Partisanenkrieg, das heißt nicht den territorialen Krieg, wir haben deterritorialisierten, medialisierten Subjekt, ja, das auftritt als Subjekt und sonst nichts. Ja, der vertritt gar nicht. Und die Jungs hier, die dann geflogen sind, was haben sie vertreten? Saudi-Arabien nahe. Im Interesse der arabischen Bevölkerung auch nahe. Ja, Palästina ist später eingefallen. Sie haben vertreten sozusagen eine universalistische, transzendent, transzendentalistisch begründete Hoffnung auf eine Welttransformation, die durch sie selbst in die Welt kommt. Ja. Und das ist dermaßen linkshegelianisch. Ja, das ist einfach linkshegelianisch pur. Das ist das. Ja, ja, ja klar, ja. Also nicht der Weg der Moderne, sondern... sondern Terrorismus ist sozusagen ein Phänomen der Moderne. Also es ist nicht das Phänomen der Moderne, aber es ist, was in die Moderne gehört.
Für
diese Leute, ja. Ja, klar, ja klar, ja klar. Terrorismus ist für sie die Möglichkeit, sich zu modernisieren, eine Gesellschaft zu modernisieren, das heißt, sich zu emanzipieren. Das war eine Emanzipationsakt. Da haben das Individuum gezeigt, ich mache das allein. Nicht, weil mir jemand gesagt hat oder befohlen hat oder beauftragt hat, sondern ich habe das entschieden und habe das durchgezogen.
Wobei sie nicht für eine modernisierte arabische Welt stehen, sondern...
Sie stehen für gar nichts.
Ja.
Ja, das
ist,
ja.
Dann ist die Modernisierung...
Das ist die Modernisierung.
Ja.
Die Modernisierung kommt dann, wenn man für gar nichts steht. Ja? Man steht für gar nichts. Man handelt nicht in einen Auftrag. Ja? Und deswegen sage ich der Künstler, ich sage der Künstler nicht aus Frivolität, sondern der Künstler ist der einzige Figur der modernen Souveränität, die Gesellschaft anerkannt ist. Das heißt, der Mensch, der für gar nichts steht, der etwas macht, in keinem Auftrag, mit keinem letztendlich Ziel, sozusagen ein völlig unlegitimierter Akt. Legitimiert nur dadurch, dass der Künstler ist, das heißt, legitimiert letztendlich nur dadurch, dass er eine souveräne Subjektivität. Das ist der Mythos der Moderne, das ist der Mythos der Moderne. Und wenn man sagt, ich will das Gleiche, aber in der Realität selbst, dann ist man sozusagen radikal im Sinne unzivilisiert. Ja? Ja? Das heißt, man verfügt, man will die Moderne. Ja? Man will die Moderne. Was ist der Terrorist? Ja? Er will Künstler sein, in der Abwesenheit des Kunstsystems. Ja, das heißt, er will eine souveräne, aus dem Nichts kommende, in nichts gehende Subjektivität zu sein, in einer Gesellschaft, die diese Position nicht kodifiziert, die für diese Position keine Sprache hat und kein Feld, auf dem sich diese Position als solche etablieren kann. Ja? Da muss man was sprengen. Das ist ganz klar. Weil man soll nichts sprengen in den Westen. Der Westen ist aufgefangen. Durch das Kunstsystem ist diese Subjektivität aufgefangen. Ja, der Künstler hat eine Wiese, eine Spielwiese, eine gesellschaftsspezifizierte, legitimierte Möglichkeit, sich so zu positionieren. In der außereuropäischen Welt hat man das nicht. Deswegen muss man das sozusagen durch einen Gewaltakt erreichen. Und das ist die tiefe Analogie zwischen Terroristen und Künstlern, die überhaupt nicht was Ästhetisches hat. Es handelt nicht um das Ästhetische oder die Betrachtung. Es handelt allein um die Art, in der die Subjektivität als souveräne Subjektivität sich definiert. Aber wenn ich ein Künstler sein will in einer Welt, wo das Kunstsystem nicht existiert, was tue ich dann? Dann werde ich zum Terroristen. Und deswegen sage ich, dass ich denke, dass arabischer Terrorismus oder muslimischer Terrorismus, wer auch immer, eine Grenze hat, und diese Grenze ist Al Jazeera. Die Leute, die jetzt bomben, werden doch Produzenten sein. Ja? Und machen ihre Serien. Das ist ein Vorlaufstadium für die Einführung des modernen Kunstbegriffs in die muslimische Welt. Wird dieser moderne Kunstbegriff in die muslimische Welt eingeführt durch ein oder andere Mittel, wird das aufgefangen.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, dass in der muslimischen Welt muss diese Figur einer sozusagen in ihrem eigenen Namen handelnde Subjektivität eingeführt werden. Man hat das nicht. Macht man das, indem man so etwas wie die moderne Kunst, ja, oder moderne Mediensystem doch einführt, wie Al Jazeera es versucht ist, als Medien, als der einzige freie Medienanstalt, dann kann man denken, dass irgendwann dort auch dieses Potenzial aufgefangen wird. Es ist genauso wie mein Freund Basen Brock immer sagt, der einzige Weg, den Hitler zu verhindern, ist sozusagen die Kunsthochschule massiv zu subventionieren. Das ist es eben. Also wenn man mehr Stipendien hatte in Wien damaliger Zeit, hätten wir das nicht, ja, was wir bekommen. Dann hätte Hitler ein Stipendium, Kunststipendium bekommen und sozusagen uns blieb was einiges erspart. Das heißt, die Kunst ist eine Alternative zum Terrorismus, ist eine Möglichkeit, das Gleiche mit sauberen, zivilisierten Mitteln durchzuziehen. Wo diese Möglichkeit nicht gibt, dort wird es schwierig. Wir beenden mit diesem Plädoyer für die Kunsthochschule.